HR Info. Himmel und Erde.
Himmel und Erde heute mit Klaus Hofmeister und einer Weihnachts-Sonderausgabe. Heute zu Weihnachten sind ja unsere kommunikativen Kompetenzen wieder besonders gefragt. Vor allen Dingen, wenn zum Fest die Familie zusammenkommt. So oft sieht man sich ja nicht und wenn schon, dann soll es ja gerade zu Weihnachten auch schön werden. Wie wir ein gutes Miteinander in der Familie und in anderen Beziehungen schaffen, darum geht es heute Morgen in dieser Ausgabe von Himmel und Erde. Jedes Jahr eigentlich das Gleiche. Weihnachten ist das Fest der Feste und muss geplant werden. Wo sollen wir feiern? Gehen wir in die Kirche? Wer bekommt was geschenkt? Alles braucht Struktur, denn Weihnachten soll schön werden, auch gemütlich, harmonisch, familiär. Deswegen ist eine gute Planung erfahrungsgemäß die halbe Miete. Und auch eine gewisse Tradition, denn die macht die Planung ja leichter. Steffi Mosler hat sich bei Fulda Familien umgehört, wie sie ein gutes Miteinander zu Weihnachten gut vorplanen.
Damit es still und heilig ist, sich alle wohlfühlen und niemand alleine im totalen Stress untergeht, ist Arbeitsteilung das A und O, sagt diese Zwillingsmama aus Fulda, Horaz. Sie feiert im großen Kreis. 15 Personen kommen da zusammen und damit niemand ins Trudeln gerät, sind die Aufgaben seit Jahren klar verteilt.
Es ist nicht die Sache der Mama bei mir, weil ich zum Glück einen großen Bruder habe, der schon Familie und Kinder vor mir hatte und wir schließen uns einfach an. Ich bin Gast mit gern gesehenen Nachtischgeschenken.
Arbeitsteilung beim Essen braucht diese Familie nicht. Dafür muss bei ihnen aber gesungen werden. Das ist jedes Jahr ein Muss.
Es wird so lange gesungen, bis die Lichter am Baum brennen. Und dann ist Bescherung.
Und das geht ganz heimlich, hinter dem Rücken der anderen mit einer Funkfernbedienung. Je länger die drei Generationen singen, desto mehr Lichter leuchten. Und erst dann gibt es die Bescherung. Ist jedes Jahr dasselbe und auch das Essen ist fast immer gleich.
Kalte Platten, also mit Spargelröllchen vor allem.
Macht kaum Arbeit und ist auch das Motto dieser Familie. Stress kommt so gar nicht erst auf. Allerdings gibt es eine feste Regel. Keine Geschenkeschlacht unterm Weihnachtsbaum. Darauf legt diese Oma großen Wert. Die Enkel verteilen die Päckchen und zwar immer schön der Reihe nach.
Nicht, dass dann alles auf einmal ausgepackt wird oder so, sondern wirklich schön brav, eins nach dem anderen.
Von zu viel Struktur hält dieser junge Mann dagegen nichts. Weihnachten steht seine Tür offen und jeder darf einfach mal vorbeischauen.
Nee, sollte eigentlich so spontan wie möglich sein. Und dann können auch mal kurz Freunde vorbeischauen, die dann sich einfach mit an den Tisch setzen. Nee, am liebsten, wenn es schon so eine gewisse Mitbringkultur gibt.
Ein langer Tisch, jeder hat was dabei und dann darf gefeiert werden.
Weihnachten ist das Fest der Familie. Wenn man sich an Weihnachten zu Hause trifft oder nach Hause fährt, dann ist das für viele ja wie eine Zeitreise in die eigene Kindheit. Eigentlich freuen sich alle darauf, aber wenn die Eltern dann schon zur Begrüßung die neue Frisur kritisieren oder fragen, warum wir so blass sind, dann fühlt sich der eine oder die andere dann schnell wie damals als Kind. An den Weihnachtstagen zeigt sich, wie gut wir uns von unseren Eltern abgenabelt haben. Das sagt der Psychologe und Coach Roland Kopp-Wichmann. Mit ihm bin ich im Gespräch verbunden. Herr Kopp-Wichmann, warum zeigen gerade die Weihnachtstage, ob wir wirklich erwachsen geworden sind?
Ja, weil an den Weihnachtstagen natürlich eine Menge Erwartungen und Druck da ist. Es ist ja irgendwie das Fest des Jahres und in den Medien steht ja auch, das ist das Fest der Liebe und da kommen auch die Leute zusammen, die sich vielleicht sonst im Jahr über gar nicht so viel Kontakt haben. Und es ist auch nicht einfach ein kurzer Besuch, wo man nach 2 Stunden wieder abhauen kann, sondern es zieht sich mindestens über einen Tag oder 2 oder 3 Tage hin. Und da kommen halt manchmal die Konflikte, die vorher auch schon lange da waren, leicht an die Oberfläche.
Also es ist auch eine Frage der Dauer, nicht? Wenn man also wirklich tatsächlich dann längere Zeit zusammen ist, dann wird die Haut dünner oder was passiert da?
Naja, zum einen ist es ja oft das Elternhaus, in das man zurückkommt, vielleicht sogar noch in das Zimmer, wo man als Jugendlicher oder als Kind gelebt hat. Und da verwandelt man sich mehr oder weniger automatisch, wie Sie gerade sagten, in der Zeitreise wird man irgendwie jünger. Und wenn dann eben auch noch eine elterliche Bemerkung kommt über Frisur oder wie siehst du denn aus, hast du zugenommen, abgenommen, dann stört einen das, weil man vielleicht schon, ich sag 42 Jahre ist und solche Bemerkungen normalerweise nicht hört, aber von den Eltern hört man die.
Ja, wenn einen das dann stört und wenn das dann ja emotionalisiert, wenn man also dann gar nicht so gelassen reagieren kann, ist das ein Zeichen dafür, dass man sich nicht so gut abgelöst hat von dem ganzen Zuhause bisher?
Ist schon ein Anzeichen. Also wenn man sofort irgendwie in die übliche Verteidigungshaltung geht oder meinetwegen stumm wird oder sagt, dann kann ich ja gleich gehen, also ärgerlich wird oder so, weil die Eltern ändern sich ja oft nicht und man weiß ja oft schon im Vorhinein, na, was wird denn der erste oder der zweite Satz sagen, sein nach der Begrüßung, dann kann man sich ja ein Stück darauf auch einstellen und ein bisschen vorbereiten und sagen, ja, so sind die halt. Ne? Also die müssen erstmal ein bisschen meckern, bis man in ein Gespräch kommt und in sich näher kommt. Aber erst müssen die erstmal was aussetzen. Und wenn man dann die eigene Reaktion reduzieren und sagen, ich freue mich auch, dich zu sehen, ne? Oder sag doch mal erstmal was Nettes, dann kann das ein Stück erdampfend wirken, anstatt dass man eben in die alten Kommunikationsmuster verfällt.
Also ein bisschen Vorbereitung auf diese Situation ist eigentlich auch nicht schlecht innerlich.
Schadet nicht, ja, ja.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich mit Partner und Kind die Eltern besuche oder ob ich als Single zu Besuch komme, aus Ihrer Erfahrung?
Das macht einen großen Unterschied. Wenn man als Single kommt, ist das alte System ist ja irgendwie hergestellt. Also was weiß ich, da ist man in der Sohn oder dann kommt vielleicht noch die Schwester. Und dann ist, sagen wir mal, die Ursprungsfamilie, die ist wieder hergestellt. In dem Moment, wo einer von den erwachsenen Kindern seinen Partner, vielleicht mit einem eigenen Kind, mitbringt, ist er ein ganz neues System. Also vielleicht das Enkelkind und die Großeltern. Und dann kommt es darauf an, wie ist die Beziehung zwischen den Eltern und dem Partner und der Partnerin. Mögen die den oder beäugen die den kritisch oder haben die das Gefühl, Mensch, mein Sohn hat eigentlich was Besseres verdient, wieso hat er nur die gefunden und sind dementsprechend vielleicht kühl oder besonders höflich oder so. Insofern treffen da zwei Familiensysteme zusammen. Und jetzt zeigt sich eben auch, ob man abgelöst ist von der eigenen Familie, also von der Herkunftsfamilie, ob eben man zu seiner Partnerin hält. Angenommen, da kommt irgendeine despektierliche Bemerkung, dass dann eben der Partner sagt, hör mal, so möchte ich aber nicht, dass du mit meiner Frau redest oder mit meinem Mann redest. Oder knickt man ein, weil man konfliktscheu ist, schon immer, und lässt das durchgehen. Und dann kriegt man aber abends mit dem Partner Streit, weil der ihm das vermutlich vorhält.
Ja, die Familie ist uns heilig und einmal im Jahr wird das gefeiert. In unserem Kulturkreis ist das eben das Weihnachtsfest. Aber dann kommen wir eben aus allen Himmelsrichtungen zusammen, aus allen Lebensumständen, so ganz verschieden, wie sie sind, mit neuen Partnern und vielleicht auch alten Problemen. Darüber spreche ich mit dem Psychologen Roland Kopp-Wiechmann aus Heidelberg. Er hat darüber nachgedacht und an Weihnachten tatsächlich, Herr Kopp-Wiechmann, kochen Konflikte aus der Kindheit oft wieder hoch, manchmal ausdrücklich, manchmal nur so im Inneren. Welchen Zündstoff für Streit liefern eigentlich immer wieder auch die Geschwister?
Naja, das kommt darauf an, wie die Beziehungen zwischen den Geschwistern überhaupt sind. Und wenn die ein bisschen abgekühlt sind oder meinetwegen konflikthaft, und das hat man bisher so geregelt, dass man sich halt aus dem Weg geht, vielleicht nur zum Geburtstag mal kurz eine Karte schreibt oder einen Anruf macht, aber ansonsten sich aus dem Weg geht. Und jetzt kommt man aber gerade an Weihnachten im Elternhaus mit den Geschwistern zusammen. Ja, dann muss man ja irgendwie sich darauf einstellen und vielleicht reißen sich alle zusammen und denken, es ist ja Weihnachten, jetzt wollen wir irgendwie hier nicht über Konflikte reden. Aber meistens kochen die Konflikte dann doch irgendwie bei irgendeiner Bemerkung irgendwie hoch. Und deswegen wird ja an Weihnachten viel gestritten und nicht nur zwischen Geschwistern. Und die Scheidungsraten von Ehepaaren nach Weihnachten sind ja auch im Jahresmittel höher als unterm Jahr.
Herr Kopp-Wiechmann, wie gehe ich dann um? Sie haben eben das Stichwort gesagt, konfliktscheu sein oder aber auch sich zusammenreißen. Also was soll ich denn tun, wenn Konflikte aufkommen oder die Luft zum Zerreißen gespannt wird?
Also am besten ist es natürlich, man klärt es vorher und nicht am Weihnachtsabend oder am ersten Feiertag. Wenn man weiß, man hat mit dem Bruder beispielsweise eine Spannung wegen irgendetwas, wäre es das Beste, schon vor dem Weihnachtsfest, vielleicht 2-3 Wochen vorher, dass man mal miteinander Kontakt aufnimmt und sagt, einmal, wir sehen uns doch da an Weihnachten und ich habe da gar nicht so ein gutes Gefühl. Da liegt doch immer noch diese Sache zwischen uns. Wollen wir mal darüber reden? Und dann kommt darauf an, ob der andere sich darauf einlässt. Und dann kann man vielleicht vorab im Gespräch einen gewissen Kompromiss oder ein gegenseitiges Verständnis erreichen. Und dann ist ein Stück weit von der, naja, von der exklusiven Ladung raus. Vielleicht ist der Konflikt nicht ganz gelöst, aber man kann irgendwie sagen, aber hör mal, da ist Weihnachten und das wollen wir unseren Eltern oder dem Rest der Familie nicht zumuten. Wir halten das mal ein bisschen runter und wir klären das vielleicht im nächsten Jahr, weil mir das wichtig ist. Mhm.
Das wäre ja ein sehr bewusstes, auch ja im Vordenken hinein geplantes Vorgehen. Sicherlich etwas Kluges und Bewusstes, aber wenn ich so auf die Realität gucke, machen das die wenigsten, fürchte ich mal. Was ist denn sozusagen das kleine Päckchen, das Notfallpäckchen, mit dem man in solche Begegnungen geht, damit da kein Streit vom Zaun gebrochen wird?
Naja, man kann versuchen zu deeskalieren. Also wenn man merkt, irgendwie beim Weihnachtsessen ist eisige Stimmung, weil die Schwester irgendwas gesagt hat, was einem quer liegt und man will aber jetzt nicht gleich dagegen schießen, dann kann man irgendwie versuchen, einen Weg an dem Abend noch mit der Schwester vielleicht in der Küche reden, hör mal, das hat mich irgendwie geärgert, was du da gesagt hast und das hat irgendwie eine lange Geschichte. Was hältst du denn davon, wenn wir morgen mal einen Spaziergang machen und über uns darüber reden und vielleicht ein Stück weit was klären? Also, dass man es ein Stück weit auslagert. Mhm. Aber dazu gehört auch wieder der bewusste Umgang. Ne? Die meisten schießen halt sofort zurück, rechtfertigen sich, greifen an, du hast gut reden, ne? Jetzt sage ich dir mal, was mit dir los ist, weil das am einfachsten ist, ne? Und weil man sich auch in der Regel im Konflikt im Recht fühlt.
Also zurückschießen, Weihnachten dann mal nicht, da ist ja Friede auf Erden. Da gibt es dann vielleicht klügere Mittel. Sagt der Psychologe und Coach Roland Kopp-Wiechmann sein Wort in unser aller Ohren. Vielen Dank dafür.
Okay, danke Ihnen.
HR Info. Himmel und Erde.
Harmonisch soll er sein, der Weihnachtstag im Kreis der Familie. Aber was heißt eigentlich Harmonie? Im Bereich der Musik entsteht Harmonie, wenn die verschiedenen Instrumente miteinander klingen, die Instrumentalisten aufeinander hören und wenn dann aus vielen verschiedenen Instrumenten, Stimmen und Charakteren ein Ganzes wird und etwas Schönes Ganzes wird. Ob wir das zu Weihnachten hinkriegen, so harmonisch, das ist die Frage. Wahrscheinlich ist es eine Überforderung. Aber wie die das machen in so einem Orchester, in einem Klangkörper, dieses harmonische Miteinander, das hören wir uns mal an und vielleicht kann man ja etwas lernen.
Die Musiker der Neuen Philharmonie Frankfurt proben Stücke von Gabriel Fauré. Geigen, Querflöten oder Harfe. Mehr als 50 Musiker stehen und sitzen auf der Bühne. Mittendrin Dirigent Jens Tröster. In der einen Hand ein Taktstock. Den hebt und senkt er immer wieder. Mal schneller, mal langsamer. Und unterbricht dann.
Der fünfte Takt. Bitte sowohl das Tutti wie auch das Streichquartett Pianissimo. Gerade das Streichquartett war hier zu laut. Wir machen das bitte noch einmal von vorne.
Gesagt, getan. Dirigent Jens Tröster lässt sein Orchester nochmal spielen.
Das Tolle ist, dass diese 50, 60 Musiker alle ihre eigene Energie mitbringen mit den Tönen, die sie da gerade spielen. Und die Summe dieser Energien ist mehr als nur die Addition.
Dass aus mehr als 50 einzelnen Musikern ein großes Ganzes wird, das ist nicht selbstverständlich, sagt Schlagzeugerin Gabi Jüttner.
Es ist tatsächlich schwer, finde ich schon. Und es reicht ja nicht, wenn man seine eigene Stimme gut kann, sondern man muss sie natürlich zusammenbringen.
Und das klappt, weil sie sich so gut untereinander verstehen, sagen viele der Musiker. Zum Beispiel Cellist Gabriel Mientka.
Was halt überhaupt Stimmung angeht im Orchester selber, wenn die Kollegen miteinander klarkommen, wenn wir dann halt gegenseitig irgendwie Vorschläge oder Kritik austauschen können, das ist schon sehr wichtig.
Und so besprechen sich die Musiker in den kurzen Unterbrechungen immer wieder. In Gruppen, die Streicher oder die Bläser, kollegial und freundschaftlich. Das Arbeitsklima bei der Neuen Philharmonie Frankfurt passt, erklären sie. Darauf achtet auch Dirigent Jens Tröster.
Ja, man muss schon sehr sensibel sein und sehr Acht geben.
Und so gibt es neben all den Anmerkungen, Wünschen oder Kritik auch immer wieder Lob vom Dirigenten.
Das ist so schön. Das kommt einem wirklich die Tränen, so schön ist das.
In einem Orchester, da gehe es eben nur miteinander.
Dieses Gemeinschaftsgefühl, dieser gemeinsame Flow ist ziemlich einzigartig.
Sagt er und lässt seine Musiker wieder miteinander klingen.
Heiko Schneider über ein gutes Miteinander in einem Orchester. HR Info Himmel und Erde, hier am Weihnachtstag. Um das gute Miteinander geht es hier in der Sendung. Und das stellt sich ja ein, wenn wir gut miteinander umgehen, wenn wir gut kommunizieren. Jetzt an den Weihnachtsfeiertagen haben wir besonders viel Zeit, uns mit der Familie oder den Verwandten auszutauschen. Wie wir besser ins Gespräch miteinander kommen können und wo so die häufigsten Missverständnisse liegen, darüber habe ich mit der Kommunikationspsychologin Alexandra Bielecke vom Schulz-von-Thun-Institut für Kommunikation in Hamburg gesprochen. Frau Bielecke, wo sehen Sie eigentlich die häufigsten Gründe für Missverständnisse?
Im Grunde genommen fängt es schon da an, dass Kommunikation leider keine 1-zu-1-Übertragung ist und wir uns eigentlich nie sicher sein, dass das Gegenüber auch genauso entschlüsseln kann. Ich kann das gerne mal an einem Beispiel erläutern.
Geben Sie mal ein Beispiel
warum das
dafür.
So knifflig ist. Ja. Wenn Sie sich vorstellen, dass vielleicht der erste Besuch bei der Schwiegerfamilie ansteht und der Schwiegersohn oder die Schwiegertochter vor der Herausforderung steht, einen Punsch zu trinken und darin befindet sich das Gewürz Nelke und dieser Mensch ist blöderweise auf Nelke allergisch. Nehmen wir das mal so an. Und versucht jetzt der Schwiegerfamilie, möchte einen guten Eindruck hinterlassen, mitzuteilen, dass das nicht geht, dass er diesen Punsch eben nicht trinken kann. Und dann wäre jetzt die Formulierung einfach nur, ist da Nelke im Punsch? Eine reine Frage. Wenn jetzt aber die Schwiegermutter das Gefühl hat, was will der mir denn damit sagen, ist mein Punsch nicht gut genug für ihn, dann könnte sein, dass der erste Knacks schon passiert, obwohl die Beziehung gar nicht in Frage gestellt wird.
Die Beziehungsebene spielt eine Rolle, es gibt eine Sachebene und dann ist immer die Frage, was hört der andere, was will ich eigentlich sagen? Sie sprechen auch von unterschiedlichen Kommunikationsstilen, die aufeinanderprallen können. Welche sind denn das?
Na, das hängt damit zusammen, wie Menschen so aufgewachsen sind. Und das eine ist zum Beispiel, wenn man gelernt hat, nur dann gut zu sein, guter Mensch zu sein, wenn man nett ist, höflich ist, wenn man andere unterstützt und sich selbst sozusagen total in den Hintergrund stellt. Kann auch sein, dass Menschen abhängig sind, von der Rückmeldung von anderen nicht angewiesen sind, dass sie in einer guten Beziehung miteinander stehen. Dann sind das sogenannte bedürftig-abhängige Stile. Das sind jetzt alles keine tollen Namen. Mhm. Und genauso gut auf der anderen Seite sich behaupten zu wollen und auch zu müssen, das auf eine bestimmende Art zu sein und manchmal eben aber auch dafür zu sorgen, dass man nicht zu viel Kontakt hat, ist dann distanzierender Stil, so heißt das, dass man auf sich aufpassen muss, weil man einfach gelernt hat, dass zu viel Liebe vorhanden war oder zu wenig Liebe vorhanden war und dementsprechend richtet man sich aus und versucht mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken gut klarzukommen. In dem Miteinander.
Also es ist ganz viel von der eigenen Persönlichkeit,
absolut,
die im Hintergrund steht und deshalb sind wir ganz unterschiedliche Kommunikationstypen.
Ganz
Wer
genau.
gut kommunizieren will, der sollte zunächst mal in sich selbst reinschauen, was er eigentlich für ein Typ ist, oder?
Genau, was er für ein Typ ist und was vielleicht auch Stolpersteine sind, in dem so sein, wie ich so bin. Und da ist man mit sich selbst schon nicht einig. Ne? Soll ich es jetzt ansprechen? Kann ich das so sagen? Halte ich mich besser zurück? Und das ist man selber meistens auch nicht unbedingt sofort klar in der Kommunikation. Das macht es für ein Gegenüber auch schwierig herauszufinden, was will sie denn jetzt eigentlich?
Also Klarheit wäre so eine Grundregel, die man beachten müsste. Warum ist das dann so schwer oder warum fällt es uns nicht einfacher, einfach zu sagen, was ist?
Ja, tatsächlich spielen da sowohl Erziehung eine Rolle, was ich gelernt habe, was eine gute Erziehung ist, wie man sich benimmt, ob ich mich traue, meine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Und vielleicht kenne ich die manchmal auch gar nicht. Deswegen ist es extrem hilfreich, bevor ich ein schwieriges Gespräch führe oder wirklich einen Streit vom Zaun breche, erstmal zu überlegen, warum will ich das eigentlich? Warum ist mir das wichtig? Und dann auch zu gucken, wer sitzt mir gegenüber? Ne, habe ich da tatsächlich jemanden, der sehr empfindlich ist, dem es wichtig ist, dass er oder sie wertgeschätzt wird? Und das wollen wir alle. Dann muss ich natürlich überlegen, wie kann ich das so formulieren, dass die andere Seite das gut hören kann und es nicht sofort als Kritik versteht.
Alexandra Bielecke vom Schulz-von-Thun-Institut für Kommunikation in Hamburg im Gespräch. Es ist ja nicht immer einfach, sich gut zu verstehen, weil wir nicht immer nur das hören, was gesagt wurde, sondern das, was bei uns eben ankommt. Und das muss nicht immer das sein, was wirklich gemeint war. Das ist manchmal kompliziert, aber ein gutes Miteinander hängt davon ab, dass wir eben auch gut miteinander reden. Der Schwiegersohn, der den Punsch der Schwiegermutter nicht trinken kann, weil er auf Nelken allergisch reagiert, will die Schwiegermutter natürlich nicht kränken. Aber so ganz geschickt hat er es dann doch nicht angestellt. Das hatten wir eben im Gespräch mit der Psychologin Alexandra Bielecke schon angesprochen. Frau Bielecke, es gibt ein großes, von Ihnen sehr betontes Gesetz für gute Kommunikation, gerade auch in Konflikten, dass man nämlich mit Ich-Botschaften kommuniziert. Das haben vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch schon mal irgendwo gehört. Also man soll immer von sich selbst sprechen. Warum verändert das die Qualität eines Gespräches?
Na, es macht vor allen Dingen, entlastet es die Beziehungsebene, ne? Wenn es darum geht, nicht gleich zu sagen, du hast dich vielleicht nicht gut gekümmert, du hättest ja auch wissen können, dass ich auf Nelken allergisch bin, das würde die Beziehung sofort verschärfen, als wenn ich sage, für mich ist es schwierig, ich habe da eine gesundheitliche Einschränkung, ich mache mir jetzt Sorgen, ob ich das hier so sagen kann, in diesem Raum, ich bin das erste Mal hier zu Besuch, fällt mir gar nicht so leicht. Dann nimmt das ganz viel Druck von dem Gegenüber und ist ja auch überhaupt gar keine Aussage über die andere Person oder über die Gastgeberschaft oder wie fürsorglich jetzt die Schwiegerfamilie war, sondern wirklich eine reine Auskunft über die eigene Person. Und das entlastet ganz viel die ganze Beziehung, die gesamte Situation. Und es macht auch deutlich, warum möchte ich jetzt diesen Punsch nicht trinken. Klingt wie ein banales Beispiel, aber kann tatsächlich eine Situation sehr entstressen.
Mhm. An den Feiertagen sitzen wir ja mit Angehörigen und Eltern zusammen und haben viel Zeit zum Reden und auch uns misszuverstehen. Mhm. Das ist ja mal ein wichtiger Rat, also mit Ich-Botschaften aufzutreten. Welchen Rat haben Sie denn sonst noch für diese ganz besondere Zeit im Jahr?
Ja, also erstmal finde ich, sollte man die Erwartung mal schön herunterschrauben, dass es nun die harmonischsten Tage sein sollen. Da ist Weihnachten immer ganz besonders aufgeladen, weil das viel auch mit einer romantischen Erinnerung ist. Und es wird uns ja auch immer überall vermittelt, dass es ein romantisches Fest sein soll und friedlich. Und eine gute Grundlage dafür ist, wenn man gut bespricht, welche Wünsche habe ich denn jetzt gerade? Also sowohl die eigenen Wünsche benennt und dann ist es gut auszuhandeln. Vielleicht auch mal Sachen getrennt zu machen, dass man nicht alles unbedingt zusammen machen muss, nur weil man jetzt gerade zusammenkommt. Und auch davon auszugehen, man muss nicht immer einer Meinung sein. Das ist nicht gleich ein Riesendrama für eine Familie, wenn man sich mal uneinig ist. Das ist überhaupt grundsätzlich fast immer der Fall, dass man verschiedener Meinung ist, aber dass man sich darüber austauscht. Der allerwichtigste Tipp ist, keine Grundsatzkonflikte, die immer schon in der Familie existieren, nun ausgerechnet zum Weihnachtsfest herauszuholen.
Mhm. Alexandra Bielecke, Sie sind Kommunikationspsychologin und Ihr Interesse ist es, Kommunikation zu ermöglichen und gerade bei Gesprächen, dass sie gut werden. Welches Gefühl löst ein gutes Gespräch im Gegenüber und in mir selbst aus?
Mhm. Also das Wichtigste ist, dass Menschen sich immer zugehörig fühlen wollen und dass Familie ja ganz besonders eine Herausforderung, weil die lange schon existiert und man viele, viele schwierige Situationen auch miteinander hat. Und dann ist es besonders schön, wenn man das Gefühl hat, man wird verstanden, es hört einem jemand zu und versucht auch die Perspektive nachzuvollziehen, warum es mir wichtig ist oder gerade schwerfällt und umgekehrt ganz genauso gesehen zu werden, anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden als Person und als Mensch, der man eben so ist. Und da ist Zuhören wichtig und auch tatsächlich das Verstehen wollen. Auch wenn ich vielleicht nicht immer einverstanden bin, darum geht es gar nicht, sondern tatsächlich das Ziel, die andere Seite verstehen zu wollen und verstanden zu werden.
Die Kunst des guten Gesprächs zu Weihnachten besonders gefragt. Das war die Kommunikationspsychologin Alexandra Bielecke vom Schulz-von-Thun-Institut für Kommunikation in Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen schöne Weihnachtstage.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Hofmeister.
Das gute Miteinander ist unser Thema am Weihnachtstag. Ein Tag, wo wir alle ein bisschen mehr als sonst auf Frieden und Harmonie programmiert sind. Das Miteinander in der Familie ist uns wichtig, besonders zu Weihnachten leben wir das. Aber feste Bande des Miteinanders gibt es viele. Überall da, wo Leute an einem Strang ziehen, geht das nicht ohne ein gutes Miteinander. Oft sind es auch Kirchengemeinden, die besonders darauf abzielen, Menschen miteinander zu vernetzen und Gemeinschaft zu stiften. Eine Gemeinde, in der das auf ganz vielfältige Weise offenbar gut gelingt, ist die Christusgemeinde in Bad Vilbel. Anne-Kathrin Hochstrat hat sich das angeschaut.
Ein Sonntagabend. Eine Band spielt. Bistrotische, Kerzen und Getränke sorgen für gemütliche Stimmung. Und das mitten in den Gemeinschaftsräumen der Christuskirche. Hier findet Kirche anders statt. Der Name ist Programm. Zwar gibt es eine Predigt wie im normalen Sonntagsgottesdienst, aber das im Gemeindesaal. Jeder kann Fragen stellen, die Band der Gemeinde spielt und es gibt ein kleines Theaterstück. Dieser Abend ist dabei keine Ausnahme. Denn in der Christuskirche gibt es für jeden etwas, erklärt Pfarrer Klaus Neumeier.
Also der Kern, was unsere Gemeinde ausmacht, ist, glaube ich, vor allen Dingen das sehr vielfältige ehrenamtliche Engagement und dann aber in der Programmgestaltung tatsächlich die Verbindung von alten und neuen Wegen, dass wir eben Menschen unterschiedlicher Art auch abholen. Die, die beheimatet sind in den traditionellen kirchlichen Formen, aber die, die das auch nicht sind, aber durchaus offen sind, sich mit religiösen Themen, christlichen Themen auseinanderzusetzen.
Das ehrenamtliche Engagement ist hier wirklich hoch. Pfarrer Neumeier spricht von bis zu 300 Freiwilligen. Die stellen das vielfältige Programm der Gemeinde auf und arbeiten eng mit den Hauptamtlichen zusammen. Das Angebot kann sich sehen lassen, findet Gemeindemitglied Christine Ländle.
Also es gibt fast keinen Abend, wo nicht Programm ist. Wir haben ganz viele Chöre. Es gibt spezielle Programme für Kinder, für kleine Kinder, für größere Kinder. Es gibt Seniorenprogramme. Theologische Abende gibt es auch, die sich mit speziellen Themen beschäftigen. Was dir gut tut, Wochenenden, Freizeiten für Kinder im Sommer, Skifreizeiten für Familien. Ja.
So entsteht Kirche, die für die Menschen da ist, erzählt der Gemeindereferent Thorsten Mebus. Darauf sind hier alle besonders stolz. Aber das geht auch in anderen Gemeinden.
Ich würde aber auch jedem, der im Grunde sich darüber Gedanken macht, dass ihm etwas fehlt in der Gemeinde, Mut machen wollen, auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, lass uns etwas teilen und lass uns überlegen, wie wir das, für das wir stehen und was wir glauben, auch tatsächlich gemeinsam in unserem Leben irgendwie auch präsent werden lassen können.
Gemeinsam klopfen sie, musikalisch zumindest, an die Himmelspforte. Und das bei weitem nicht nur beim Sonntagsgottesdienst. Anne-Kathrin Hochstrat war in der evangelischen Christusgemeinde Bad Vilbel. Die Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde geht langsam zu Ende. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten.